E-Health Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz.
So, eine nächste Folge des E-Health Podcast. Diesmal bin ich alleine. Renato ist im wohlverdienten Urlaub. Der treibt sich gerade irgendwo in Thailand rum. Und ich habe mir deswegen dann Verstärkung geholt. Wir sind diesmal zu dritt, werden uns gleich vorstellen. Vorher eine kleine Einleitung, worum geht's heute? Ich habe es ja schon in ein bis zwei anderen Podcasts erklärt, dass es derzeit relativ viel Bewegung auf dem Markt ist, was die Vernetzung von den Versorgungsbereichen und den Forschungsbereichen in Kliniken angeht. Ist ja so, dass gerade Universitätskliniker einen Forschungsauftrag haben und auch relativ viel der Mittel tatsächlich über Forschung und Förderanträge etc. reinholen. Deswegen ist es also wichtig, also nicht nur aus finanziellen Aspekten, sondern auch aus medizinischen Fortschrittsaspekten. Deswegen ist es wichtig, dass die Daten, die in einem Krankenhaus aufs Gründen der Versorgung erfasst werden, natürlich später dann auch für die Forschung genutzt werden können. Da gibt's gerade ein großes Förderprojekt, das ist im November 2015, also im letzten Jahr, ausgerufen worden von der Frau Wanka. Das heißt Förderkonzept Medizininformatik, und da geht's eigentlich genau um dieses Thema. Dann begrüße ich meine beiden Mitsprecher heute. Einmal den Herrn Kai Fitzer, der sitzt in Mecklenburg-Vorpommern in Greifswald, und den Benjamin Trinschek, der sitzt in München. Wir sind heute also hier komplett remote unterwegs, über ganz Deutschland verteilt. Hallo, herzlich willkommen und stellt euch bitte mal kurz vor.
Hallo, ja, mein Name ist Kai Fitzer. Ich komme von der Universitätsmedizin Greifswald und bin dort für den Teilbereich Forschung bei der Erneuerung des CASP-Plus verantwortlich.
Erneuerung des CASP-Plus. Was ist ein CASP-Plus?
Das CASP-Plus ist ein Projekt, was ins Leben gerufen wurde im Jahr 2014, um das abgelöste KISS-System, was jetzt Ende des Jahres abgelöst wird, zu ersetzen. Dabei wurde eine Strategie etabliert, dass man die Versorgung und Forschung miteinander vernetzen möchte. Und entsprechend wurde das Ganze in einem großen Ausschreibungsverfahren ausgeschrieben. Und ich bin da für den Bereich Forschung entsprechend verantwortlich.
Okay, vielleicht für die Leute, die mit den Abkürzungen nicht so ganz fit sind. Wir haben ja bisher schon ein paar Mal KISS benutzt als Abkürzung. CAS heißt klinisches Arbeitsplatzsystem. Genau. Und das Plus ist dann vermutlich die Erweiterung, dass das dann eben gekoppelt ist, vermutlich mit der Forschung. Oder?
Exakt.
Benjamin.
Servus, Benjamin Trinschek mein Name. Ich bin Produktmanager bei der Meierhofer, und nachdem ich auch ein wenig in der Forschung gearbeitet hatte, bin ich jetzt in diesem ebenfalls CASP-Plus-Projekt involviert und kümmere mich darum, dass eben dieses Krankenhausinformationssystem oder eigentlich besser das klinische Arbeitsplatzsystem so erweitert wird, dass es genauso mit der Forschung arbeiten kann.
Jetzt haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, es geht um die Verknüpfung von der Versorgung und der Forschung. Herr Fitzer, was gibt's denn für Probleme in der Forschung? Also wenn ich mir jetzt überlege, ich möchte eine Studie machen, was für Probleme haben die Forscher?
Ja, die Forscher kämpfen mit den typischen Problemen, die nahezu alle Universitätskliniken in Deutschland gemeinsam haben, dass einfach die Versorgungslandschaft und die Forschungslandschaft getrennt voneinander sind. Das heißt, wenn überhaupt Daten an die Forschung übergeben werden aus der Versorgung, dann nur teilweise und stark verzögert. Das führt natürlich dazu, dass Patienten nicht für eine Studie eingeschlossen werden können, obwohl sie perfekt geeignet wären. Und es führt dazu, dass Patientendaten für eine Studie redundant eingegeben werden, was man beim vernünftigen integrierten Konzept vermeiden könnte. Und es führt natürlich auch dazu, dass keine Standardisierung bei der medizinischen Untersuchung für die Forschung stattfindet. Das heißt, jeder Bediener eines radiologischen Gerätes beispielsweise macht die Untersuchung, wie er es gerade kennt aus der Versorgung und nicht unbedingt, wie es jetzt aus der Forschung vorgeschrieben wird. Und was natürlich auch dann damit nicht möglich ist, ist zum Beispiel, dass man Behandlungspfade in der Versorgung anpassen kann, was in der Praxis quasi nur funktionieren würde, wenn man wirklich ein integriertes System haben würde.
Also wenn es neue Erkenntnisse aus der Forschung gibt, dass die dann direkt zurückfließen, auch in die Versorgung.
Genau, das ist eines der großen Ziele, die wir jetzt auch mit dem CASP-Plus verfolgen.
Eine Frage habe ich noch. Jetzt könnte man sich ja vorstellen, es gibt ja wahnsinnige viele Daten, die bei so einer Versorgung anfallen. Es ist jetzt ja sinnvoll, dass die vielleicht nicht automatisch direkt für die Forschung genutzt werden, wenn da noch patientenidentifizierende Daten drinstehen, Name, Adresse, Geburtsdatum etc. Aber was spricht dagegen, dass man aus aus der Forschung denn nicht auf anonymisierte Daten vielleicht zugreift? Geht das schon? Macht das schon jemand oder darf man das gar nicht in Deutschland?
Also es gibt tatsächlich einige Kliniken, die das machen, die dann ein I2B2 beispielsweise daneben laufen haben, wo dann die Daten in anonymisierter Form hinterlegt sind. Das ist in der Regel auch ein Prozess, der nicht sofort funktioniert, sondern der auch beispielsweise, man kriegt dann eine CD übergeben, wo dann die Daten drauf liegen, die müssen dann per Hand anonymisiert werden, müssen dann per Hand in das I2B2 eingespielt werden. Das sind alles Prozesse, die sehr langwierig sind. Mit dem CASP Plus verfolgen wir das Ziel, dass wir ja allerspätestens 5 Minuten, nachdem beispielsweise eine Diagnose erfasst wurde, diese auch bereits in der Forschung haben. Einen entsprechenden Mechanismus, der das auch bewerkstelligt, dass auch das datenschutzrechtlich ein- und frei ist.
Okay, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Das waren jetzt dann so ein bisschen die Probleme, die die Forscher haben. Also erstens kommen sie nicht schnell genug an die Daten ran, sind vielleicht nicht in der Qualität, wie es die Forscher haben wollen. Und sie kriegen die Studien eben nicht entsprechend schnell genug voll, weil sie häufig gar nicht wissen, dass es vielleicht einen passenden Patienten gibt. Benjamin, was kann man denn jetzt als KISS dort machen?
Also in allererster Linie kann man genau diesen Bedarf an rechtzeitiger und qualitativ hochwertiger, ja, wir nennen das immer wieder Datenausleitung, adressieren. Also sich einfach darum kümmern, dass so, wenn Patientendaten im KISS im Rahmen der Versorgung dokumentiert werden, dass diese eben nicht irgendwann erst zur Forschung geschickt werden, sondern dass sie möglichst zeitnah dahin gesendet werden. Man kann auch als KISS sicherstellen, dass diese Dokumentation so qualitativ hochwertig wie möglich ist, weil die Forscher in der Regel einen sehr hohen Anspruch an die Qualität der Daten haben. Wenn man da also den Anwender in der Versorgung entsprechend führt, dass er, bleiben wir vielleicht bei dem Beispiel, Diagnosen nicht nach Freitext eintippt, sondern ein ganz bestimmtes Klassifikationssystem benutzt, dann ist das eine höhere Qualität an diesen Daten und dann kann man die auch viel besser in den nachfolgenden Schritten in der Forschung wiederverwenden. Es geht aber auch um in die Rückrichtung, dass man als KISS die Forschung da unterstützen kann, indem man zum Beispiel ganz einfach dem Anwender im Krankenhausinformationssystem anzeigt, Achtung, dein Patient, den du dir gerade anschaust, der ist übrigens gerade geeignet für eine klinische Studie oder vielleicht sogar dieser Patient nimmt gerade an einer Studie teil. Das sind häufig sehr kleine Informationen, die man auch relativ einfach bekommen könnte im KISS, die man einfach nur dem Anwender anzeigen muss und das bringt schon einen ganz großen Benefit.
Benefit ist eine gute Überleitung zu meiner Frage. Was bringt es denn mir als Patient? Also was habe ich denn davon, wenn ich jetzt ins Krankenhaus gehe und generell ja Datenschutz in Deutschland ein großes Thema ist? Was habe ich denn als Patient davon, wenn jetzt meine Daten noch weitergegeben werden, beispielsweise an so eine Forschungsplattform?
Bleiben wir einmal bei diesem Beispiel des Rekrutierungsvorschlags. Wenn ich als Patient eine Krankheit habe, zu der es keine oder keine gute Therapie gibt, dann habe ich eigentlich auch selber ein Interesse daran, neue Therapien zu erfahren oder wenigstens die Möglichkeit darüber zu erfahren. Und wenn meine Patienten einer solchen Forschungsplattform zur Verfügung gestellt werden und die erkennt dann rechtzeitig, dass man vielleicht ein geeigneter Studienteilnehmer ist, dann habe ich auch selber überhaupt erstmal die Möglichkeit darüber zu erfahren und dann auch natürlich nach Aufklärung mir dann zu überlegen, ob ich dann auch teilnehmen möchte oder nicht. Also nicht nur im Allgemeinen auch selber als Patient die Forschung voranzutreiben, sondern ja auch gleichzeitig potenzieller Nutznießer einer besseren Therapie zu sein. Wenn ich dann aber auch schon Teilnehmer einer Studie bin, bin ich ja auch daran interessiert, dass mein behandelnder Arzt darüber Bescheid weiß. Es kann ja sein, dass ich im Rahmen einer Studie eine neue Medikation bekomme und diese hat Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten, die mir mein behandelnder Arzt gerade ebenfalls geben möchte. Da ist es ja erst recht in meinem Interesse, dass dieser behandelnde Arzt darüber Bescheid weiß.
Also ist nur sinnvoll, dass wenn man jetzt aus 2 unterschiedlichen Beweggründen von mir aus, wenn es jetzt die Trennung gibt zwischen Forschung und Versorgung, dass natürlich die Daten dann auch, wenn es um Patientensicherheit geht, zusammenlaufen. Ist es denn so, dass es Behandlungsmaßnahmen gibt, die vielleicht in der Versorgung nicht bezahlt würden, aber wenn man bei einer Studie teilnimmt, die dann irgendwie bezahlt werden? Gibt es da sowas, Herr Fitzer?
Gibt mit Sicherheit Maßnahmen, die in der Forschung bezahlt werden, die jetzt die Krankenkassen nicht zahlen. Beispiel, was mir einfällt, wenn man jetzt Bioproben entnommen bekommt und die jetzt im normalen Labor untersucht werden, dann werden natürlich nur in der Versorgung nur die relevanten Parameter tatsächlich gemessen, während für die Forschung beispielsweise dann immer gleich großes Blutbild oder ähnliches gemessen wird und das dann entsprechend auch bezahlt werden würde vom Mittelgeber.
Das heißt, man hat als Patient auch was davon. Es ist natürlich wichtig, dass man vorher aufgeklärt wird. Also wenn man sowieso ins Krankenhaus geht, muss man ja so einen Behandlungsvertrag unterschreiben. Da wird vermutlich auch was über dieses Forschungsvorhaben stehen. wenn man dann bei Ihnen aufgenommen wird in der Klinik? Auf was muss man denn sonst noch alles achten? Also ein Patient muss vermutlich einwilligen, Datenschutz ist ganz wichtig. Wie stellt man da sicher, dass diese ethischen und regulatorischen Anforderungen, oder welche gibt es überhaupt, und wie stellt man sicher, dass die eingehalten werden?
Also es gibt aktuell geltende gesetzliche Vorschriften, wie man mit personenbezogenen Daten umzugehen hat. Das bedingt, dass man ein entsprechendes Ethikvotum hat. Das bedingt, dass man ein Datenschutzkonzept hat und dass diese auch bei diesem Projekt auch komplett eingesetzt werden, mit Unterstützung der unabhängigen Treuhandstelle.
Und da fällt dann sowas rein. Das heißt, der Patient muss vorher einwilligen. Ansonsten, wenn er nicht einwilligt, werden die Daten nicht dann an die Forschung geschickt.
Genau, also in der Praxis läuft es so, dass der Patient ganz normal seinen Behandlungsvertrag unterschreibt und direkt danach dann aus dem erfassenden System ein Formular eingeblendet bekommt, was aus der unabhängigen Treuhandstelle kommt, wo dann auf alle Regulatorien hingewiesen wird, was die Nutzung von Versorgungsdaten in der Forschung angeht. Diese wird dann einfach unterschrieben und steht dann bei allen Prozessen zur Verfügung.
Jetzt kennt man ja, wenn es um Datenschutz geht, unterschiedliche Varianten, wie man so einen Datenschutz umsetzen kann. Man kann Sachen prospektiv sperren, also dass Leute keinen Zugriff haben. Man kann überall den Zugriff gewähren und später auswerten, wer denn jetzt an das Datenschutzkonzept gebrochen hat. Und es gibt natürlich auch Konzept der Pseudonymisierung. Ich glaube, das wird bei Ihnen auch eingenutzt, oder? Eingenässt. Das wird bei Ihnen auch eingesetzt. Wie funktioniert das und warum macht man das genau?
Genau, also die UMG setzt auch ein Pseudonymisierungsverfahren ein, was über die unabhängige Treuhandstelle funktioniert. Das funktioniert in der Form, dass man quasi zu einer Person ein Pseudonym generiert. Man hat dann eine ID zu der Person und trennt den Vornamen, Nachnamen und andere identifizierende Merkmale ab. Also beispielsweise wird auch das Geburtsdatum verrauscht, sodass man auf die Person nicht mehr so einfach zurückschließen kann. Und dann werden die medizinischen Daten nicht an die Person gehängt, sondern sie werden an ein Pseudonym gehängt. Und wenn man als Patient nicht mehr möchte, dass die Daten der Versorgung für die Forschung genutzt werden, kann man das entsprechend widerrufen. Es wird dann in der Treuhandstelle die Verbindung zwischen Person und Pseudonym getrennt, wodurch automatisch die Daten dann nicht mehr pseudonymisiert, sondern anonymisiert wären. Es ist nicht mehr reversibel, das heißt, es besteht keine Möglichkeit mehr, mit den eigentlichen medizinischen Daten auf die Person zu schließen.
Das heißt, wenn man als Patient sagt, bei der Aufnahme ist es okay, ich möchte meine Daten der Forschung zur Verfügung stellen und dann irgendwann seine Meinung ändert, dann ist es auch technisch möglich, dass rückgängig gemacht wird und nicht mehr auf mich geschlossen werden kann.
Genau, das ist auch für die Patienten natürlich sehr, sehr wichtig, dass man im Nachhinein, wenn man sich dann nochmal zwei Tage später besonnen hat, dann die Möglichkeit hat, das auch wieder rückgängig zu machen.
Benjamin, das hast du vorhin selbst schon gesagt, dass du in der klinischen Forschung gearbeitet hast oder aus dem Bereich kommst. Jetzt mal so eine Bewertung. Wie siehst du den Aufwand zum Nutzen und warum läuft das nicht schon eigentlich überall? Also warum machen das nicht schon alle Unikliniken oder machen das alle Unikliniken? Und wenn nein, warum nicht? Viele Fragen, such dir eine aus und hangel dich lang.
Sehr gerne. Ja, warum machen das noch nicht alle Kliniken oder nicht wenigstens alle Unikliniken? Ich glaube, das ist ein wenig ein Henne-Ei-Problem. Den Bedarf, zum Beispiel Patienten rechtzeitig zu finden, noch während sie in der Klinik in Behandlung sind und sie dann auch rechtzeitig aufzuklären oder überhaupt auch die Daten wiederzuverwenden für die Forschung, den gibt es eigentlich schon immer. Aber bisher gab es sehr, sehr lange und immer noch Workarounds, so blöd das vielleicht klingt, da gibt es dann sogenannte Studienschwestern, die machen nichts anderes, als den ganzen Tag lang Patientenakten durchzuwälzen, um eben trotzdem rechtzeitig mögliche Patienten für eine Studie zu finden, aber dann halt eben nicht mit elektronischer Unterstützung, sondern eben genau dieser manuelle Prozess. Seitens der Medizininformatik, egal ob jetzt KISS-Hersteller oder aus der Forschung, hat man da bisher auch sehr häufig nur so prototypische Lösungen gefunden. Und wenn ein Krankenhaus im Rahmen seiner Ausschreibung zum Beispiel das auch nicht explizit fordert, solche Funktionen von einem KISS-Hersteller, dann sieht der KISS-Hersteller von sich aus vielleicht noch nicht so sehr den Bedarf, da von sich aus rein zu investieren und dann die Unterstützung der Forschung von sich aus anzubieten. Außerdem ist ja eine Forschungsplattform häufig noch ein eigenes System und dann stehen die KISS-Hersteller zusätzlich vor der Herausforderung, genau dieses anschließen zu müssen. Oder wenn man es dann auf dem gesamten Markt anbieten möchte, dann gleich mehrere Forschungssysteme anzubieten. Also es ist schon eine relativ große Investition. Jetzt ist dieses CAS-Plus-Projekt natürlich eins, das noch nicht abgeschlossen ist. Im Anschluss soll es eine Evaluation geben. Da wäre es dann vielleicht nochmal interessant zu schauen, wie viel schneller, wie viel besser, wie viel mehr Patienten findet man jetzt oder auch wie viel sicherer ist die Patientenbehandlung, weil es auch den Rückweg gibt aus der Forschung. Das sind Fragen, die man wahrscheinlich erst im Anschluss bewerten kann.
Du willst nochmal eingeladen werden, oder? Das ist das gerade.
Oh, das macht schon Spaß, ja.
Ja, ja, ja.
Klar, der Aufwand ist natürlich relativ groß. Alle KISS-Hersteller müssen jetzt solche Anforderungen irgendwie implementieren, wenn ein Krankenhaus so etwas fordert. Das heißt, es ist schon eine echte Investition für diese KISS-Hersteller. Aber dadurch, dass man jetzt auf dem Markt auch sieht, dass die Ausschreibungen genau solche Features mehr und mehr fordern, steigt der Nutzen eigentlich nur dadurch.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Ich würde euch bitten, dass ihr vielleicht noch ein kurzes Abschlussstatement gebt. Und zwar auf die Frage, hat Deutschlands Forschung überhaupt noch im internationalen Vergleich eine Chance, wenn das nicht überall gemacht wird? Jetzt haben wir ja ein besonderes Gesundheitssystem, wo eben sehr hart getrennt ist, Leistungserbringer, Kostenträger und so weiter. In anderen Ländern ist es, glaube ich, einfacher möglich, auch solche Daten für die Forschung zu nutzen. Also wenn wir das in Deutschland jetzt nicht flächendeckend so machen, werden wir dann medizinforschungsmäßig abgehängt oder nicht? Ist schon ein bisschen suggestiv, ich gebe es zu.
Suggestiv trifft es wahrscheinlich. Da muss man natürlich schon viele Jahre in die Zukunft gucken und gerade bei der medizinischen Forschung ändert sich das doch ziemlich regelmäßig. Wie du schon sagtest, also die gesetzlichen Vorschriften allein für die Datennutzung sind in Deutschland natürlich im Vergleich zu den USA beispielsweise erheblich höher, sodass die Herausforderungen, die wir in Deutschland haben, natürlich auch viel, viel höher sind. Und ich würde dir auf jeden Fall zustimmen. Also was diese populationsbezogene Versorgungsforschung angeht, werden wir nicht drum herum kommen, dass wir das flächendeckend in Deutschland nahezu an allen Universitätskliniken so einsetzen.
Ich sehe das eigentlich sehr ähnlich. Die Chancen haben wir eigentlich in Deutschland, gerade wenn man sich auch die großen Pharmahersteller anguckt. Da gibt es ja einige sogar aus Deutschland oder hier in den Nachbarländern, die ja auch entsprechend qualitativ hochwertige Arbeit leisten und dann auch sehr, sehr gerne direkt in der Nähe mit Universitätsklinikern zum Beispiel arbeiten. Aber wenn die Durchführung von klinischen Studien innerhalb von Deutschland teuer ist, weil es ein hoher Personalaufwand ist und weil man das Potenzial dann elektronischer Unterstützung nicht nutzt, dann wird das Thema mehr und mehr abwandern.
Okay, vielen Dank. Also kann man hier sagen, auch nicht nur in der reinen Versorgung ist es so, sondern wir sollten eigentlich schauen, dass wir viel mehr auf Interoperabilität setzen, nicht nur in der reinen Versorgung über Sektorengrenzen hinweg, sondern auch mit der Forschung. Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht. Wir zeichnen gerade Freitagabend auf. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende mit viel Sonne. Und an die Zuhörer, wenn ihr Kommentare habt, jetzt schreibt doch mal bitte endlich Kommentare. Entweder auf unsere Webseite oder bei iTunes. Wir würden gerne wissen, was wir besser machen können, etc. Oder ob Renatos Mikro was bringt und so weiter. Also bitte, bitte Feedback. Ansonsten bleibt mir nur noch Tschüss zu sagen.
Tschüss.
Tschüss.
So, wir sind, jetzt habt ihr gedacht, es kommt das Outro, ne? Haben sich alle verabschiedet? Nee, der Benjamin hat noch was vergessen. Benjamin, was hast du noch vergessen? Was willst du uns noch mit auf den Weg geben?
Ja, stimmt, da gab es wirklich noch zwei Sachen. Wer sich mehr für das Thema interessiert, in der Forschung rund um die MI herum wird das Thema Wiederverwendung von Patientendaten aus der Versorgung für die Forschung auch unter dem Begriff Secondary Use benutzt. Wer da also mal Publikationen oder Ähnliches suchen möchte, einfach mal nach Secondary Use suchen, da wird man das ein oder andere finden. Und worauf ich einfach auch noch hinweisen wollte, wir stehen natürlich auch gerne als Ansprechpartner zur Verfügung, jetzt auch außerhalb irgendwie der Firma oder so. Schließlich ist dieses Thema Wiederverwendung von Patientendaten in der Forschung auch über das Berufliche hinweg ein interessantes.
Ist ein bisschen dein Herzblut, gell?
Ja, schon.
Vielen Dank. Dann, wenn es in Ordnung ist, packe ich einfach die beiden E-Mail-Adressen in die Shownotes mit rein. Wenn ihr nochmal Links habt, die spannend sind zum Weiterlesen, könnt ihr mir durchschicken, dann packe ich die auch unten mit rein. Jetzt seid ihr schon geübt. Sagen wir nochmal Tschüss.
Tschüss.
Das war schön. Also, mach's gut. Ciao.
eHealth Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz.